Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche-Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline Jackie Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Heute darf ich hier unter den Äpfelbäumen einen sehr spannenden Besuch empfangen. Vor mir sitzt Nicole Wassmer und wir tauchen heute ganz tief in die Themen Achtsamkeit, MBSR und einfach alles rund um das herum ein. Danke vielmals, bist du heute hier in Thurgau gereist, liebe Nicole.
Danke vielmals, Jacqueline, für die Einladung. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut und auf der anderen Seite sind aber auch so ein bisschen Zweifel da gewesen, kann ich das, will ich das? Aber jetzt bin ich da und freue mich mit dir über die Themen, auf die Themen einzutauchen.
Das ist auch schön, dass du da gerade anschneidest, weil ich glaube, es geht allen so. Also ich habe, glaube noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, das ist jetzt für mich völlig in der Komfortzone, was wir da jetzt heute machen. Und ich bin so froh, dass trotzdem Menschen immer wieder Ja sagen und nicht sagen, nein, ich will das nicht, sondern auch mal so ein bisschen vielleicht etwas machen, wo einem im ersten Moment ein bisschen Angst ist, jetzt vielleicht falsch gesagt, aber ein bisschen ein komisches Gefühl macht, weil man da jetzt nicht alltäglich quasi mit dem Mikrofon da vor dem Gesicht redet oder etwas erzählt. Du hast jetzt gerade so schön gesagt, zweifelt, ob da kannst oder ob da gut ist. Ich glaube, Zweifeln ist so ein grosses Thema, wo man manchmal unterschätzt, wer das alles an sich zweifelt. Weil wenn ich jetzt dich, ich muss vielleicht noch kurz einfügen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich durfte einen Kurs, einen Tageskurs bei dir machen vor ein paar Monaten. Und ich weiss noch, ich bin dort angekommen und habe also gedacht, ja, mal schauen, was da so kommt. Man weiss ja einmal nie, was so ein Kurs mit sich bringt. Und bin rausgeguckt und du bist dann gekommen. Und habe ich gedacht, wenn jetzt da die Dozentin von dem Kurs ist, dann kommt das heute gut. Einfach so ein bisschen mit deiner Energie und deinem Auftreten und so eine Lebensfreude. Irgendwie, man merkt irgendwie so, da geht etwas. Und wenn ich jetzt dich dort wahrgenommen hätte, dann hätte ich jetzt nie gedacht, dass du mir sagst, du zweifelst jetzt daran, ob du mit mir kannst oder willst einen Podcast aufnehmen. Ist manchmal noch spannend, oder? Die Aussenwahrnehmung, die man hat, wenn man jetzt jemand anders sieht und denkt, mir geht es noch immer so, ich zweifle so viel an mir, aber eigentlich ist das etwas, was einem irgendwie immer begleitet. Oder vielleicht gewisse Menschen, oder wie nimmst du das wahr mit dem Zweifel?
Ja, ich glaube, dass Zweifel eins von den ganz grossen Hindernissen in unserem Leben ist, dass der Zweifel uns ganz viele Sachen eben nicht machen lässt. Angst vor Versagen oder Zweifel, ich könnte versagen, Zweifel oder ja, Angst ist ja auch vielleicht ein bisschen Angst. Ich könnte was Falsches sagen, ich könnte nachher unzufrieden sein, vielleicht sage ich irgendetwas, wo ich Leute damit vielleicht auch kompromittiere oder also es sind so Ängste und Zweifel ist, ja, glaube ich, eins wirklich von den grossen Hindernissen, Sachen nicht zu machen oder, ja, wo einem daran hindert, einfach Sachen zu machen, den Mut aufzubringen, irgendwie mal etwas Neues zu machen. Und ja, ich bin auch immer wieder von Zweifel, behindere mich auch manchmal, etwas zu machen, aber eben, da kommt jetzt Achtsamkeit ein bisschen ins Spiel. Ich nehme es dann einfach wahr. Und kann dann bewusst anschauen und schauen, was hindert mich denn eigentlich dran. Und ich glaube, sich so zeigen, es ist einfach etwas zeigen und nicht an einem Tageskurs, wo es dann nachher wieder vorbei ist, sondern das ist schon etwas, das ist jetzt einfach da, das können Leute hören, kann man immer wieder abrufen. Ja, hoffentlich sage ich jetzt nichts Blödes, sind so die, sind so die Zweifel.
Was könnten die anderen bewerten oder vielleicht denken darüber? Ich bin immer so mit Wort, so, mir hilft es, wenn ich es dann auseinandernehme. Und ich habe dann irgendwann mal gelesen, zweifeln heisst in zwei fallen. Also, dass man dann wie nicht mehr ganz ist, sondern so gespalten eigentlich. Und das ist, weil du jetzt gesagt hast, Warne, das ist bei mir ein Bild. Ich bin ein grosser Zweifler. Mhm. Also wirklich, ich habe das Gefühl, ich zweifle sehr oft, vor allem an mir selber. Und das ist jetzt ein Bild, das ich immer wieder dann sehe und so das Gefühl habe, ich nehme die zwei Teile und probiere es wieder zusammenzufügen. Mhm. Also so den Moment vielleicht wahrzunehmen, wie du jetzt auch gesagt hast. Warne ist sowieso etwas, wo sehr hilfreich kann sein kann, oder? Im Alltag mal sagen Stopp und wo, genau. Wo kommt es überhaupt jetzt gerade her?
Genau.
Da tauchen wir, glaube ich, nachher noch ganz tief in die Themen rein. Mhm. Zuerst wollen wir natürlich jetzt aber mit der Wurzelfrage anfangen, damit wir dich besser kennenlernen können. Und da würde ich dich fragen, wo sind denn deine Wurzeln oder wo spürst du tiefe Wurzeln in deinem Leben?
Ja, ich habe mich natürlich mit dieser Frage auseinandergesetzt und bei mir ist wirklich so, dass meine Wurzeln mittlerweile einfach ganz tief in mir verankert sind. Eine Wurzel ist sicher mein Körper. Mein Körper, Gott sei Dank, und ich bin immer wieder sehr dankbar dafür, auf den habe ich mich bisher in meinem Leben immer sehr stark verloren können. Ich habe verschiedenste körperliche Erfahrungen auch gemacht, viel verschiedene Sportarten. Also ich glaube, mein Körper schöpft aus sehr viel verschiedene körperliche Erfahrungen, eben aber Meditation, Yoga. Ich liebe Adrenalin, also sei das in einem Europapark oder Bungee-Jump oder Fallschirmspringen. Also ich glaube, mein Körper hat von daher schon viel Erfahrung gemacht. Und dann im Lauf, ich bin eben schon sehr früh auch mit Yoga in Kontakt gekommen, mit Meditation. Also einfach die Stärkung von Körper und Geist, das ist wirklich, das sind so meine Wurzeln. In die Mitte gekommen. Und wenn ich so meinen Werdegang anschaue, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht genau, also eben, ich bin Physiotherapeutin, also ich habe einen medizinischen Beruf, da ist Medi drin. Dann bin ich Meditation- oder MBSR-Instruktorin, die viel mit Meditation zu tun hat. Also auch wieder Medi ist auch wieder Medi. Ich habe Wirtschaftsmediation studiert, auch wieder das Wort Medi. Irgendwann ist mir mal bewusst worden, das sind gar nicht so bewusst die Entscheidungen in dem Sinn gewesen, aber dass es alles immer mit Balance, mit Mitte
interessant
zu tun hat. Ja.
Da hat sich so durchgezogen eigentlich, wenn man es auch in den Wortbedeutungen dann sieht. Hat immer, obwohl es zum Teil ja sehr konträr vielleicht auch ist, gerade jetzt so vielleicht im medizinischen, rein so der wissenschaftliche Teil und das andere ist so ein bisschen so ungreifbarere. Aber spannend. Und da ist der erste so ein bisschen mit der Zeit eigentlich dann erst bewusst worden.
Ja, weil irgendwo ist mir immer wieder dieses Wort Medi begegnet und dann, ja, habe ich gemerkt, okay, es hat alles irgendwie mit Medi zu tun. Und darauf kann ich mich verlassen und das sind, glaube ich, meine Wurzeln. Und das hat schon bei mir recht früh angefangen. Ich habe schon recht früh so ein sehr offenes Weltbild gehabt. Also ich habe meine Wurzeln nicht, obwohl ich meine Familie liebe und alles, aber ich habe nicht dort jetzt meine Wurzeln gesehen oder in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, sondern ich habe schon recht früh gemerkt, dass ich mich an ganz verschiedenen Ort wohlfühlen kann und mein Wohlfühlen eben nicht abhängig ist von einem Ort. Also es gibt sicher auch Orte, wo ich mich nicht so wohlfühle, aber ich kann mich ganz schnell dort wohlfühlen, wo ich einfach jetzt gerade bin. Das ist eine ganz schöne, bin ich immer sehr dankbar über die
Qualität,
Fähigkeit.
Das
ist eine gute Qualität, genau.
Hat das auch dazu geführt, dass du dann relativ schnell dort weg bist, wo deine Ursprungswurzeln familiär gewesen sind, oder...
Es hat sich einfach so beruflich irgendwie, also teilweise beruflich, teilweise die Liebe, hat es ergeben, dass ich dann einfach dort weggegangen bin, genau.
Und dann hat dich der berufliche Weg zuerst schon, du hast gesagt, Wirtschafts mit...
Das habe ich während meiner Ausbildung als Physiotherapeutin. Ich habe dann in der Schweiz als Leitung angefangen, an einem grossen, sehr grossen Spital. Und innerhalb von dieser Leitungsfunktion habe ich dann nebenher noch Mediation studiert. Genau.
Und also Wirtschaftsmediation einfach auf also beruflichen Kontext oder auf System?
Auf System, genau. Mhm. Kann das aber nie so wirklich angewendet. Das ist einfach gekommen, weil ich das Team übernommen und es ist ein riesiger Konflikt. Mhm. Also schon in dem Team gsi, ja, wo mir am Anfang, weil sie wollen, dass ich da neutral dran gehe, erst mal gar nicht so mitteilt hat, aber ich das gleich am ersten Tag gemerkt habe, ui, ja, das ist ein großer Konflikt rum und ich gar nicht so recht gewusst habe, wie ich damit umgehen soll und mich das einfach gereizt hat, ganz schnell so Konfliktmanagement und ich wollte das gut regeln und bin dann so eigentlich relativ schnell dann zu der zu dem Studium noch nebenher gekommen.
Ist auch, dass du vom Beruf als Physiotherapeutin hast wollen, eher so ein bisschen in die Leitung gehen, weil es ist ja dann schon eigentlich ein bisschen weg vom Patient und so wie ich jetzt da so ein bisschen zwischen den Zielen gehört, bist du ja schon auch nach wie vor sehr gern am Mensch oder eben gibst Kurs oder bist auch an Patienten näher dran. Wie ist so der Schritt gekommen? Hast du beides ein bisschen gesucht oder?
Ich bin damals mit meinem damaligen Freund, der Schweizer war, haben wir gefunden, wir ziehen zusammen, aber würde gerne an einen Ort gehen, wo wir beide nicht kennen. Er war aus Bern. Bern wäre für mich auch noch eine interessante Stadt gewesen. Dann haben wir uns für Zürich entschieden. Okay. Und dann habe ich mich einfach mal blind beworben und unter anderem ist die Leitungsfunktion einfach ausgeschrieben gewesen. Ich habe gefunden, ich bewerbe mich jetzt dort mal und es ist einfach gerade in den Fluss gekommen und ich habe gedacht, ich kriege da eh nie, also ich habe gar keine Erfahrung gehabt. Ich glaube, vielleicht dort 3 Jahre Physio-Erfahrung oder so gehabt. Aber das ist dann einfach so ins Laufen gekommen. Ich habe den Job gekriegt und ich habe das total gern gemacht. Mhm. 5,5 Jahre lang und habe dann aber schon gemerkt, dass mir das am Patienten schaffe, dass mir das schon ein bisschen fehlt. Mhm. Und ich habe dann gekündigt, ich bin dann erst mal ein Jahr gereist. Das ist dann so eine andere Leidenschaft von mir und auch ein riesen Erfahrungspaket, das ich auch können, ja, aufbauen konnte. So der Kontakt mit vielen verschiedenen Kulturen. Ich bin immer wieder längere Zeit auch gereist. Und auf der Reise, gerade so auf meiner Rückkehr, hat das Unispital mich wieder angefragt, hat gehört, ich komme zurück und hat gefragt, ob ich vielleicht Lust hätte, eine Vertretung zu machen. Und so, habe ich das Unispital gesagt, aber ich glaube, das darf man schon. Genau, und ich bin dann über 20 Jahre an dem Unispital gsi, in verschiedenen Funktionen und verschiedensten Abteilungen. Und hat es sehr geschätzt, viel Freiheiten gehabt. Und habe aber auch dann wieder eben sehr nah am Patienten geschafft und habe gemerkt, das ist wirklich mein Herzblut.
Hm. Und da hat sich eigentlich dann auch wieder so ergeben, wie du jetzt gesagt hast, du bist dann zurückgekommen, sie haben dich angefragt, also immer wieder auch so ein das Vertrauen, oder? Auch so ein bisschen den Fluss vom Leben zulassen, manchmal auch, wenn man so viel aus dem Kopf das Gefühl hat, ich könnte jetzt noch, muss noch. Und irgendwie fließt es ja dann doch wieder zu einem zurück. Zum richtigen Moment.
Einfach das Vertrauen haben, das habe ich schon recht früh gehabt, es kommt, wie es kommt, was ich ändern kann oder ändern möchte, versuche ich zu verändern.
Ja.
Und ich habe so ein ganz tiefes Vertrauen, es kommt schon gut, wie es kommt. Mhm. Auch wenn es manchmal schwierig ist, dann ziehe ich trotzdem immer noch etwas Gutes raus, weil es mich einfach auf irgendeine Art und Weise dann auch wieder weiterbringt.
Mm. Du hast gesagt, in der Kindheit war das schon immer so gewesen, dass du eben so gemerkt hast, einerseits, du kannst überall so ein bisschen Ort finden, wo du dich wohlfühlst oder du kannst schnell Wurzeln, vielleicht auch schlagen oder die Wurzeln mitnehmen und gleichzeitig auch so ein bisschen die Balance, die Mitte, so die Achtsamkeit eigentlich schon so ein bisschen geschlummert. Wann ist denn ein Moment gekommen, mit Yoga und allem, wo so die Achtsamkeit oder das Thema noch mal so ein bisschen mehr Raum eingenommen hat in deinem Leben?
Das war auch damals am Unispital. Da hat es ein Schmerzprogramm gehabt. Ein Programm mit chronischen, fast austherapierten oder meist austherapierten Schmerzpatienten. Und da hat sie Achtsamkeitsinstruktorin gehabt. Also sie hat sich einfach Achtsamkeitsinstruktorin genannt. Und mit ihr habe ich es irgendwie recht gut gehabt, das Thema. Eben, ich habe es schon kennt, ein bisschen von der Meditation, aber MBSR ist mir vorher noch nie begegnet. Dann ist mir das begegnet und dann habe ich irgendwie, ohne genau zu wissen, was es jetzt in der Tiefe bedeutet, habe ich wie gefunden, die nächste Ausbildung mache, ist MBSR. Und dann habe ich mein 10-Jährige gehabt und da habe ich 4 Wochen zusätzlichen Urlaub bekommen und habe gemerkt, also mindestens 1 Woche davon möchte ich für mich nehmen und bin dann mal so, wenn ich denke, ich mache Yoga-Woche und bin aber dann auf MBSR auf Griechenland gestoßen, auf Kreta und dann habe ich gedacht, das ist jetzt genau das, da schnuppere ich jetzt mal rein und dann ja, hat mich das von Anfang an so angesprochen, ich bin dann eben auf das Kreta eine Woche so einen Intensivkurs machen und habe dann nachher gerade, wo ich zurückgekommen bin, alles in den Weg geleitet, die Ausbildung als MBSR-Instruktorin zu machen.
MBSR, nimm uns mit. Was bedeutet das?
Also MBSR steht für Mindfulness-Based Stress Reduction und ist im Prinzip eine Achtsamkeitspraxis, ist Achtsamkeitstraining, wo man lernt, einfach den Umgang mit den Herausforderungen, die uns einfach im Leben begegnen und wo wir nicht kontrollieren können, einen besseren Umgang damit zu finden. Also eigentlich ist es ein Stressreduktionstraining.
Also so aktuell wie nie, glaube ich, weil so wie ich wahrnehme, ist Stress gerade in unserer Zeit, wo wir leben, eines der grössten, wenn nicht das grösste Thema, oder? Also die verschiedensten Arten von Stress. Und wie du auch gesagt hast, es ist ja jetzt nicht so, dass das nur im Kontext von einfach in Sachen Krankheit das Thema kann werden, sondern es ist ja in unserem täglichen Leben einfach ein Thema, wo wir alle im einen oder anderen ausgesetzt sind oder uns aussetzen. Auch alle Generationen, wie ich es wahrnehme, oder? Da geht vom Kleinkind bis ins hohe Alter auf die verschiedensten Arten. Also etwas ganz Universelles eigentlich.
Mhm. Genau.
Wie war das für dich, wo du denn die Ausbildung gemacht hast, in dieser Tiefe, weil ich weiss, das sind ja Ausbildungen, man hat ja so Weiterbildungen, gerade jetzt auch vielleicht so sonst im beruflichen Kontext, können ja sehr im Kopf stattfinden oder auch so ein bisschen eben Wissen, Aufbau sein, aber gerade so Themen rund um Achtsamkeit oder mentale Gesundheit oder eben auch so Yoga-Themen, die gehen ja dann für einen selber meistens sehr tief, wenn man da eintaucht.
Mhm. Ja, Achtsamkeit ist schon etwas, es ist ein Training. Mhm. Es langt nicht, ein Buch gelesen zu haben, so tief, wie man vielleicht auch in das Buch eintaucht und nachher ist man achtsam. Mhm. Eigentlich ist das eine permanente, soll ich sagen, Wahrnehmungsschulung und in dieser Wahrnehmung innen ist es selbst, ist eine, wie soll ich das sagen? Ja, man entwickelt, also es ist eine, jetzt ist mir gerade das Wort entfallen. Eben, es ist ein Training, eine Verbesserung von der Wahrnehmung und eine Persönlichkeitsentwicklung in dem Moment auch, indem man einfach in die Stille eintaucht und einfach wahrnimmt, was jetzt im Moment gerade ist. Und ja, es hier immer wieder sich ins Hier und Jetzt zu versetzen und schauen, was ist jetzt gerade in dem Moment. Ich spüre gerade so, mein Herz schlägt wenig schneller, weil ich jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren habe. Meine Hände werden ein bisschen feuchter. Das würde ich wahrscheinlich nicht so bewusst wahrnehmen, wenn ich jetzt nicht in die achtsame Praxis so tief wahrscheinlich eingetaucht wäre.
Mhm. Da wäre dann irgendwo im Hintergrund oder man, eben, man ist irgendwo anders und nimmt gar nicht sich selber denn in dem Moment so wahr. Und wenn du es jetzt so erzählst und man hört noch zu, dann könnte man vielleicht irgendwie im Kopf denken, ja, also jetzt ein bisschen wahrnehmen, wo ich gerade bin und vielleicht meinen Herzschlag spüren oder wie es mir jetzt gerade geht, das ist ja keine grosse Sache. Aber ich glaube, das ist die grösste Sache, wenn man sich mal im Alltag beobachtet, wie viel Mal dass man wirklich dort ist, wo man gerade ist und präsent ist. Also ich habe das auch mal mir ein paar Tage probiert, das so ein bisschen sogar mit Aufschreiben zu dokumentieren. Wo bin ich gerade? Wann sind die Momente, wo ich das Gefühl habe, ich bin mit mir verbunden? Und das ist eigentlich, obwohl ich mich ja sehr mit so Themen immer befasse, ist das sehr wenig wirklich der Fall, oder? Wie oft am Tag fällt dir das mittlerweile auf, dass du vielleicht nicht gerade da bist?
Das fällt ja dann nicht so auf, wenn man nicht gerade da ist. Man fällt dann eben meistens auf, wenn man da ist. Und wenn man mal so diesen Zahlen glaubt, dann sind wir 95% von unserem Alltag in einem unbewussten Modus unterwegs. Und du lass es vielleicht nur 85 oder 70, ich weiß nicht, Zahlen gehen, aber es ist eine orbitant hohe Zahl, wo wir einfach im unbewussten Modus unterwegs sind. Und eben unter dem, in dem Autopilot-Modus, wo auch mittlerweile so ein bisschen ein gängiges Wort ist. Das heisst, wir sind eben in einem automatischen Modus unterwegs und kriegen eigentlich gar nicht so wirklich mit, was läuft. Wir tun unsere ganzen Alltagshandlungen laufen automatisch ab. Eben, ich muss mir nicht überlegen, wie ich Zähne putze oder wie ich meine Hände wäsche oder wie ich aufs WC gehe oder wie ich die Kaffeemaschine anschalte. Das sind alles Automatismen, die laufen. Und so sind wir eigentlich der grösste Teil von unserem Leben unterwegs. Und im Prinzip ist das gar nicht so schlimm. Aber was eben passiert, wenn wir in dem automatischen Modus sind, ist, dass wir dann nebenher auch denken können. Und unsere Gedanken, die gehen häufig dort an, wo es eben im Moment gerade schwierig ist, wo es laut ist, wo es traurig ist. So einfach so die schwereren Themen, die kommen dann. Und genau, wenn wir aus dem automatischen Modus das schaffen, auszutreten, dann sind wir eben bewusst in dem Moment und können das dann ein bisschen eher steuern.
Das ist noch interessant. Weiss man, mit was das zusammenhängt, dass man dann eher in die Felder abdriftet, wo nicht so eine, sag jetzt mal, hohe Schwingung haben, also wo einem eher nach unten ziehen? Es könnte ja jetzt auch sein, dass man dem im Unterbewusstsein irgendwie in die Freude geht oder alles denkt, was man schon schön erlebt hat. Kann man da irgendwie zuordnen oder gibt es da irgendeinen wissenschaftlichen Bereich, wo der erforscht hat?
Also man sagt, dass das evolutionär bedingt ist oder aus dem Sicherheitsdenken aus, dass so früher, wo die Menschen noch so als Jäger und Sammler unterwegs gewesen sind und immer hätte können irgendeine Gefahr auftreten, sei es durch ein anderes Volk oder durch irgendein wildes Tier oder so, dass man halt immer eher auf der Negativ-Bias ist und eher immer Gefahr irgendwo wittert. Und das, man sagt, dass das immer noch so ein bisschen evolutionär bedingt ist, dass unsere Gedanken dann einfach eher dorthin gehen. Außer so frisch verliebt ist etwas, oder? Vielleicht gibt es noch ein paar andere Gefühle, ich weiß nicht, Vorfreude auf irgendeine Reise oder irgendetwas, oder? Dann ist es mal zwischendurch auch im Positiven, aber häufig kommen eher die Themen, an denen ich gerade zu nagen habe, die mich beschäftigen, die eher gerade schwer sind.
Und durch eine Achtsamkeits- oder MBSR-Praxis kann man da schulen, dass man dann nicht mehr in die negativen Felder hineingeht? Oder was passiert da?
Wahrscheinlich kann man nicht verhindern, dass man in die negativen Felder hineingeht, aber ich realisiere es. Und in dem Moment, wo ich die Bewusstheit habe und es wahrnehme, was jetzt gerade abläuft, dann kann ich es auch wieder steuern. Dann kann man sagen, okay, ich sage manchmal, also ich bin auch von dem betroffen, ich habe einen wahnsinnig unruhigen Geist, also ich habe wahnsinnig viele Ideen, bei mir kommen auch wahnsinnig viele Gedanken, also ich tue mich immer, indem ich einfach Stopp sage und einfach mal stehen bleibe, vielleicht meine Hände aufs Herz lege oder in irgendeine Berührung gehe, einfach mich aus dem rausnehmen. Manchmal sage ich auch, okay, jetzt ist es gerade wieder ziemlich wild und sage nur Hallo Gedanke, Tschüss Gedanke, Hallo Gedanke. Ich tue mich auch, muss mich manchmal auch selber ein bisschen überlisten, um aus dem rauszukommen.
Das ist schön, dass du das sagst, weil ich glaube, man hat oftmals Bilder oder auch wieder sind wir wieder bei der Wahrnehmung von einem Menschen, der sich fest mit dem befasst. Man hat jetzt das Gefühl, Nicole, die seit Jahren tut sie sich mit Achtsamkeit und MBSR auseinandersetzen, übt das. sie ist jeden Tag voll 18 und hat das nicht. Und das finde ich immer so wichtig, um dann auch zu sagen, hey, es ist ein Stück weit auch, aber du hast jetzt so einen, man kann jetzt vielleicht sagen, kreativen Geist, bist sehr ein schöpferischer Mensch wahrscheinlich auch, wo die Ideen kommen, gehen und du immer wieder kannst schauen, was kommt gerade zu mir, was ist gerade dran. Und das gehört auch ein bisschen dazu, aber dann der Umgang damit, da ist es so ein bisschen da, was es ausmacht, oder? Und immer wieder ausfiltern. Und es ist ja schön zu wissen, dass du auch ein Mensch bist wie alle anderen und vielleicht genau gleich viel das Thema. Jeden Tag ist wahrscheinlich noch mehr, weil du befasst dich ja auch so sehr damit und meistens befasst man sich ja mit Themen, die sowieso irgendetwas mit deinem sehr zu tun haben. Also da kenne ich aus meiner Erfahrung. Aber da finde ich immer so menschlich schön, oder? Wenn man dann nicht so quasi als die Figur, die es schon kann, vorne dran steht, sondern als ein Mensch, der jeden Tag vielleicht auch mal mit dem herausgefordert wird, oder? Und immer wieder die eigenen Techniken, die gelernten, auch darf anwenden.
Genau.
Wie, hast du so eine Achtsamkeitspraxis oder ist das jeden Tag ein bisschen anders, was du aus deinem Werkzeugkiste oder aus deiner Werkzeugkiste rausziehst an Techniken, die du dann anwendest?
Es hat ein bisschen beides. Also was ich jeden Tag mache, ist ein Bodyscan. Also ich gehe jeden Tag, wie gesagt, mein Körper ist so mein Werkzeug, in dem ich mich wohlfühle, aus dem ich Ressourcen schöpfe oder einfach aus dieser Verbindung. Das mache ich also so gut wie jeden Tag. Sitzend meditieren, das mache ich auch manchmal intensiver, manchmal auch weniger intensiv. Bewegen auch. Ich bin so, es gibt Phasen, da mache ich jeden Morgen Yoga und dann habe ich aber auch mal wieder Woche, da bewege ich mich weniger oder nicht so, wie ich es gerne hätte in der Stille, sondern mache noch nebenher irgendwie, dehne ich mich dehne und schaue. Aber was ich im Alltag wirklich sehr oft mache, ist einfach stehen bleiben, sitzen bleiben, einfach gerade in dem Moment, wo ich jetzt bin, wohne, was ist jetzt gerade in dem Moment.
Und da braucht ja fast am meisten Disziplin, habe ich jetzt das Gefühl, um sich da rauszunehmen, in den Situationen, wo vielleicht sehr viel Schnelligkeit auch da ist. Oder? Also gerade so, wenn man vielleicht im Geschäft stressige Situationen oder jetzt eben beruflichen Kontext oder Prüfungssituationen oder irgendwo, wo das Nervensystem schon sehr, sehr gefordert ist und dann sagen, okay, warte mal, stopp, anstatt dass ich jetzt noch schneller wird, werde ich mal kurz langsamer und achtsamer. Merkst du, dass das mittlerweile einfacher ist, wenn du deinem Nervensystem sagst, jetzt stopp, jetzt machen wir eine Pause in einer stressigen Situation? Ist das mittlerweile schon ein bisschen trainiert und du merkst einen Unterschied?
Ich merke wirklich einen deutlichen Unterschied, weil ich bin schon jemand auch, der eher ein bisschen trippe ist. Und eben, ich glaube, wir kennen das alle. Man hat noch selber und jenes vor und eben dieses Stopp sagen und dann auch wirklich stoppen. Da kommst du auch im ersten Moment vielleicht, oh, ich sollte erst mache ich noch das und erst mache ich noch das. Aber mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich Stopp sage, dann bleibe ich genau dort, halte ich an, was ich jetzt gerade mache. Egal, ob das irgendwie eine Arbeit ist am Computer oder am Kochen bei mir, einen Moment raus, nehme ich nicht mehr wirklich den Moment raus und schaue einfach, was läuft jetzt gerade in meinem Körper ab. Welche Gedanken sind jetzt gerade präsent und mit was ich sehr viel schaffe, ist mit meinem Atem.
Den hat man ja auch immer dabei, gell? Also es ist so etwas, wo eigentlich ein Instrument ist, wo so klar wäre, dass man mit dem so gut arbeiten kann. Und trotzdem, ich merke es bei mir auch, ich tue mich auch so viel mit dem Atem auseinandersetzen und leite sehr viele Atemsachen an auch. Und immer wieder merke ich, du bist gar nicht am Atmen. Der Atem stockt oder man atmet nicht tief, man atmet nicht im Bauch. Eigentlich schon auch krass, dass man da irgendwie so nicht gelernt oder nicht tief verankert hat, den Atem in seiner vollen Fülle auch zu nutzen. Ja. Oder? Wie gehst du mit dem Atem vor? Oder was sind so deine Lieblingstools für den Atem?
Ja, also der Atem ist wirklich wichtigste Instrument für mich. Ich finde auch immer und sage meinen Leuten auch immer, wir werden geboren mit dem ersten und wir sterben mit dem letzten Atemzug. Mhm. Und wir atmen zwischen 17 bis 22.000 Mal am Tag und wir sind uns so selten unseres Atems bewusst. Wenn wir nicht mehr atmen, sind wir gestorben. Mhm. Und ich habe so wenig, wie verschiedene Ansichten über den Atem. Der eine ist so der therapeutische Ansatz, Atemtherapie. Und das andere ist einfach der ganz normale Atem, an dem nichts falsch ist. Es gibt wie kein richtig oder falsch, sondern der Atem ist einfach sehr, sehr individuell. Und wir denken häufig so fest über das Atmen nach, eben auch gerade speziell, wenn man jetzt im Yoga oder auch in der Meditation und so wie der Atem sein sollte, aber es geht darum, den Atem einfach zu spüren. Und das mache ich einfach wirklich ganz häufig. Und zwar, früher hat es mich immer verwirrt, da habe ich eben das Gefühl, ach, ich muss unbedingt den Atem in dem Bauch spüren, aber ich habe den immer ganz anders gespürt. Und mittlerweile gehe ich ganz bewusst, wo spüre ich jetzt meinen Atem in dem Moment am deutlichsten und am lebendigsten. Aber klar versuche ich auch eine Bauchatmung zu instruieren, weil man einfach weiß, dass die Bauchatmung von der Physiologie her am gesündesten ist, in Anführungszeichen.
Das ist auch ein guter Punkt, weil ich nehme das oft wahr oder höre das auch sehr viel, dass gerade Bauchatmung, wo man ja eben dann sehr bewusst immer anleitet, bei sehr vielen Menschen, vor allem Frauen, zu Stress führt. Weil man dann eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, du spürst ihn dann vielleicht in dem Moment gar nicht im Bauch, spürst ihn irgendwo anders und man blockiert sich dann sehr im Kopf damit, um das Gefühl, jetzt mache ich wieder etwas falsch, weil ich spüre nicht mal meinen Bauchatmen,
genau.
Oder?
Mhm.
Ist das auch etwas, was du so mit der Zeit bei dir selber und bei deinen Patienten beobachtet hast? Gerade auch, ich kann mir jetzt vorstellen, gerade auch im Schmerzsetting inne, ist es ja auch nochmal anders, so etwas zu spüren? Oder der Körper reagiert ja auch anders, wenn man in einem Schmerz oder in einem Druck oder in so einer Überlastung innen ist in dem Sinn?
Ja, wenn wir jetzt natürlich auf den Schmerz kommen, gerade so mit chronischen Schmerzpatienten oder überhaupt mit Schmerzpatienten, ist natürlich, Schmerz ist ein sehr starkes Gefühl. Mm. Und häufig ist der Schmerz so dominant, dass es den Leuten zum Teil gar nicht gelingt, sich auf den Atem zu fokussieren. Oder sie meinen es, sie können es nicht. Aber der Atem ist schon auch ein sehr hilfreiches Werkzeug in Bezug auf den Schmerz, weil schon allein Schmerz erzeugt Spannung und Spannung erzeugt noch mehr Schmerz. Und wenn man es irgendwie mal schafft, ein bisschen den Kreislauf zu durchbrechen, dann hat man ja schon mal einen ersten Schritt in eine gute Richtung da.
Um es mal ganz praktisch jetzt machen, wenn sich jemand jetzt immer noch nicht so recht vorstellen kann, es klingt alles ganz spannend, aber wie nutzt man denn jetzt zum Beispiel einerseits vielleicht so zwei Seiten in einem Therapiesetting die MBSR-Achtsamkeitstechniken und wie eben für sich einfach so ein bisschen daheim oder wie nutzt du es mit den Patienten, wenn du es anleitest und wie lehrst du es vielleicht in Kurs, damit die Menschen es selber anleiten können und vielleicht auch weitergehen?
Also bei den Patienten schaue ich mir einfach erstmal das Atemmuster an, was, also wie schnaufen sie, und versuche einfach mal entweder ihre Hände oder wenn es für sie angenehm ist, meine Hände auf den Bauch zu legen, einfach mal so Kontaktatmen zu machen, aber mach auch, ich gebe immer verschiedene Angebote und ich fange meistens mal mit einer Atemverbindung, vielleicht tief einschnaufen, das mache ich aber mit den Kursteilnehmer eigentlich genauso, einfach durch eine tiefe Atmung kann man sich einfach mal besser verbinden und dann finde ich wichtig, immer mal wieder den Atem in seinen ganz eigenen und individuellen Rhythmus übergehen lassen. Einfach mal wahrnehmen, wie schnaufe ich denn eigentlich? Und ich meine, das ist für viele schon eine totale Herausforderung, weil dann gehen sie in die Stille und dann merken sie da oben, wie es anfängt zu rattern. Oder dann kommen die Gedanken. Erstens mal, so was wird die von mir? Kann es zum Beispiel sein, die meisten Leute sind nicht gewöhnt, nach innen zu schauen. Wir sind immer auf Output geschaltet. Wir hören, wir sehen, wir riechen, wir schmecken. Aber so dieses Mal wirklich nach innen gehen, und das muss ich, wenn ich mich auf den Atem fokussiere, da sind viele schon mal am Anfang ziemlich überfordert. Leute, die in den Kurs kommen bei mir, ist es ein bisschen anders, weil die kommen mit einer ganz klaren Intention, ja. Die wollen ihren Stress reduzieren. Und die nehmen so Sachen, ja, anders an. Mhm. Patienten, ich arbeite vor allen Dingen, für mich ist so das Ältere, also ich arbeite, will ich das noch sagen, ich arbeite viel mit geriatrische Patienten, mit Palliativpatienten und onkologisch, also Krebskranke mhm. und unheilbar krank. Und es ist so voll mein Klientel, wo so die Herzangelegenheit für mich, wo ich einfach so in dem Lebensabschnitt einfach auch noch etwas Gutes tun will für die Leute. Und der Atem kann da eben wirklich sehr hilfreich sein. Einfach ist ein super Tool, einfach so eben die Innenschau zu betreiben und einfach so, ja, auch wieder zu schauen, was ist jetzt gerade in dem Moment.
Wendest du da mit den Patienten im Kliniksetting an oder sind das Private, also die dann ganz bewusst zu dir kommen?
Also Patienten ist es im Klinik-Setting und einfach die, die offen sind dafür. Aber ja. Ich lasse in irgendeiner Form meistens ein bisschen Achtsamkeit einfließen. Aber gibt dem nicht unbedingt den Namen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand schon mit Angst, oder viele haben Angst, die haben Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Älterwerden. Wenn Angst ein Thema ist, und das ist häufig, wenn man krank ist oder niemand weiß, wie geht es genau weiter, dann tue ich schon mal zum Beispiel einen Bodyscan, finde ich da einfach ein ganz tolles Tool, so auch mit Dankbarkeit zu schauen, was ist gut, weil häufig, wenn die Leute krank sind, Schmerzen haben, sind sie sehr stark auf das fokussiert, aber es gibt ja auch noch viel Schönes trotzdem drumherum, auch wenn ich krank bin oder Angenehmes drumherum und ich versuche dann als den Fokus auch ein bisschen auf diese Sache
schön, ich habe es gerade so gedacht oder so mich reingefühlt und gedacht, es gibt ja auch in diesem Lebensabschnitt ganz, ganz tolle Angebote und so weiter. Und trotzdem habe ich das Gefühl, gerade auch so das Alter oder gerade so, wenn du sagst, geriatrische oder onkologische Patienten, wo man ja auch sehr viel hat, wo lange in dieser Phase dann inne sind oder eben in einem Heimsetting dann vielleicht oder jetzt in dem Fall dann in der Klinik. Ich habe manchmal dann schon das Gefühl, es ist dann sehr oft ganz lang so eine Schwere noch da am Ende von dem Leben, wo man ja weiss, es ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt da, wo es zu Ende geht. Und es fehlt dann so die Perspektive auf das Schöne und was kann ich vielleicht noch geniessen, wie kann ich mit dem Schmerz vielleicht auch noch lernen, vielleicht auf eine gute Art umgehen. Weil es der Lebensabschnitt eben ist, vergisst man das vielleicht manchmal auch, dass es ja auch vielleicht um das Loslassen geht, aber auch noch um Zurückblicken in Dankbarkeit, wie du jetzt gesagt hast. Wie nimmst du die Generation wahr? Weil das ist ja auch noch ein Unterschied. Wir jetzt in der mittleren Generation und auch die Jüngeren wachsen ja jetzt viel mehr mit dem Thema Achtsamkeit und allem rundherum auf. Und gerade zu deiner Generation, die jetzt quasi in diesem Lebensabschnitt ist, die hat ja gar nicht den Raum gehabt oder gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich mit dem zu befassen. Wie nimmst du wahr, dass die älteren Menschen damit umgehen, wenn du das so einfließen lässt? Du hast so schön gesagt, du musst es ja nicht benennen. Aber eben gerade zu einem Bodyscan und so, ist da viel Offenheit da? Oder gibt es da manchmal auch so, dass du merkst, hey, da ist jetzt auch eine Überforderung?
Also es ist manchmal häufig auch eine Überforderung. Also wenn ich jetzt einen Bodyscan mache, dann frage ich immer, dann mache ich schon eine kurze Aufklärung, weil eben viele sind überfordert mit nach innen schauen, weil sie das einfach überhaupt nicht gewohnt sind. Und es gibt Leute, die können sich total gut darauf einlassen. Und es gibt andere, wo jeder Gedanke, wo sie haben, ich sage jetzt mal ein bisschen kommentieren, obwohl so eigentlich in der Stille innen wäre. Ich sage ihnen das auch, ich stelle manchmal Fragen, aber sie müssen mir auf die Frage nicht antworten. Sie beantworten das einfach für sich im Stillen und eben, es findet eine unaufhörliche Kommunikation gelebt hat. Und dann lasse ich es manchmal. Ich versuche es nochmal dann zu sagen. Eben, sie dürfen es für sich behalten, aber dann merke ich, die sind nicht parat für eine Innenschau, auch wenn sie es vielleicht gern wollen. Und dann lasse ich es oder lasse es ein bisschen überfließen in irgendetwas anderes.
Nimmst du da einen Unterschied wahr zwischen Frauen und Männern?
Das ist eine gute Frage. Ja, es ist einfach nach wie vor auch so, dass Frauen, auch jetzt in den Kurs, sind einfach noch meist offener wie Männer. Oder es gibt mehr Frauen, die sich für das Thema interessieren wie Männer. Ich hatte bisher einen Kurs, wo es ausgeglichen war, Mann-Frau. Mhm. Aber meistens ist es so, dass es mehr Frauen sind. Bei den Patienten müsste ich jetzt überlegen, tue ich es wahrscheinlich auch mehr bei Frauen anwenden. Ich glaube aber auch, dass wir mehr Frauen Patienten haben wie Männer, wenn ich mir das jetzt so überlege. Mhm. Aber es gibt schon auch immer mal Männer, die offen sind dafür.
Ich frage nur so auf die Art, weil ich so finde, eben so in einer jüngeren Generation merkt man da ja schon jetzt auch einen rechten Umbruch, habe ich das Gefühl, was mega schön ist, dass man da wie einfach auch immer wieder die Balance, die Mitte, die du am Anfang auch schon gesagt hast, wo es ja eigentlich darum geht, die hat ja auch wieder mit auch beiden Geschlechtern zu tun oder allen Anteilen, die jeder in sich hineinträgt und jede. Und gerade jetzt eben auch so ein bisschen in einer älteren Generation finde ich es irgendwie auch so wichtig, vielleicht auch den Männern Möglichkeiten noch zu geben. Aber ich nehme das auch wahr, auch in meinem Umfeld und eben habe auch höchstes Verständnis dafür, weil das ist so weit weg von der Realität, wo sie aufgewachsen sind. Aber dass man da vielleicht doch auch so kleinere Türen mal öffnet oder Spalt öffnet, dass man auch darf, vielleicht in das Sein und Empfinden und sich verbinden reinkommen, weil das ja auch sehr heilsam ist für eine ganze Generation. Mhm. Also wo du jetzt das so erzählt hast, habe ich so gedacht, da ist ja, da passiert ja etwas, nicht nur im einzelnen Patient, jetzt aus meiner Wahrnehmung heraus, sondern da geht man natürlich auch in andere Geschichten und Generationenthemen irgendwie drin rein, weil es geht um Loslassen, um eben sich verbinden, vielleicht auch alte Themen annehmen oder mal sich so annehmen, wie man ist. Also wahrscheinlich sind da ja dann auch manchmal so mit ganz einfachen Sachen, ganz tiefe Themen, wo man dann irgendwie ankommt, oder?
Mhm. Mhm. Ja, das gibt es immer wieder, aber man merkt schon, also eben, es gibt natürlich alles in allen Generationen, aber man merkt schon, dass die ältere Generation, und ich habe mittlerweile wirklich viele Leute auch über 90, das sind heute die früheren 80-Jährige, also wirklich auch viele Leute über 90, aber dass die das nicht so gewohnt sind, eben über schwere Themen zu reden oder einfach das Hinschauen, aber das Hinschauen, das Nicht-Hinschauen wollen, das geht über Generationen. Ich finde auch noch über die jüngeren Generationen. Mhm. Wir tun lieber verdrängen als Hinschauen. Aber wenn eine Heilung entstehen möchte, innere Krankheit oder so, dann, oder im Schmerz, dann muss ich den Schmerz anschauen. Und unseres Automatische, da sind wir wieder bei dem Automatischen, ist nicht haben wollen. Mhm. Und da braucht es etwas dazu, das Hinschauen und auch irgendwie ein größeres Verständnis dafür.
Ja, und gerade mit dem Wissen, das man heutzutage sieht, ist es manchmal dann auch so, wie du sagst, nicht es annehmen oder mal anschauen, sondern es gerade optimieren wollen, es überoptimieren oder so. Man hat die 5 Tools, die man machen muss, wenn du da und da willst. Mhm. Die machen wir und dann ist das erledigt.
Genau.
Aber so in die Tiefe runtergehen, ja, braucht halt auch ein bisschen Mut.
Mhm. Es braucht ein bisschen Mut, ja. Mhm. Ja, und einfach das Annehmen, das Realisieren, okay, jetzt ist Schmerz da. Mhm. Wie ist denn der Schmerz? Das kann ein psychischer oder ein körperlicher Schmerz sein. Die Reaktionen auf den Schmerz, unabhängig davon, ob psychisch oder physisch, das ist immer gleich. Das ist einfach nicht haben wollen. Mhm. Entweder lenke ich mich ab, damit ich nicht hinschauen muss. Also ich meine das jetzt gar nicht irgendwie wertend. Mhm. Das sind einfach unsere automatischen Muster, die wir haben. Mhm. Und eben, es geht so wie darum, die Leute unabhängig, ob es eben meistens ist schon körperlich, auch mit einer psychischen, das kann man nicht trennen und umgekehrt eben genauso. Mhm. Aber sie eben so dort anzubringen, subtil, einfach einmal anzuschauen, was ist denn jetzt gerade, jetzt in dem Moment? Das ist so Absicht und das, was schlussendlich dann heilend sich auch auswirken kann. Mhm. Aber es ist ein Prozess, das ist eben nicht etwas, wo man jetzt einfach in einer Therapiestunde oder so, sondern das ist ein Training, es ist also auch das MBSR, das ist ein Geistmuskeltraining und wie bei einem normalen Muskel, es langt eben nicht zu wissen, wie ich einen Muskel auftrainiere. Ich muss es machen, damit etwas passiert und so ist es mit dem Geistmuskel auch, es ist ein Training. Mm. Ich muss es immer wieder trainieren und man sagt eben, wie bei der Muskulatur auch, use it or lose it. Wenn ich Krafttraining mache und aufhöre, bildet sich die Muskulatur zurück und so ist es bei dem Geistmuskel eigentlich auch. Wenn ich nichts mehr mache, dann vergesse ich es auch irgendwie wieder und es tritt auch wieder in den Hintergrund.
Mm. Was hätte ich an dem MBSR, aber systemisch falsch, ist nicht wirklich ein System, es ist ja etwas sehr Freies und Verbundenes. Was hat dich genau an dem fasziniert? Weil ich finde, es ist ja jetzt auch etwas, wo nicht, das hast du, glaube ich, auch im Kurs sehr betont, es ist nicht auf eine Religion oder auf eine Ausrichtung rein von dem her ja, fixiert, sondern es ist ja eigentlich etwas Universelles, würde ich jetzt sagen. Was hat es dir so angetan, dass du das jetzt schon so über so lange Zeit anwendest und immer wieder Weg findest, um das weiterzugeben?
Ich glaube, es ist einfach irgendwie das ganz tiefe Verständnis, dass wir unser Leben einfach nicht kontrollieren können, auch wenn wir das irgendwie gern hätten. Und ja, dass man durch die Achtsamkeit wie so auch ein tiefes Verständnis kriegt von dem Wandel, also dass wir in einem ständigen Wandel sind und wir werden geboren und wir sterben. Mhm. Und das Sterben ist übrigens auch etwas, wo eins von meinen Kernthemen ist. Ich interessiere mich schon auch von Kind an, hat mich das Sterben schon so stark fasziniert und ich finde, Achtsamkeit ist einfach etwas, dieses Annehmen von dem, was ist, und das Sterben als auch ein ganz natürlicher Akt von uns, oder das einzig Sichere eigentlich in unserem Leben ist, und wir so fest Angst alle vor diesem Sterben haben. Und das ist auch eins von meinen Themen. Ich würde so gern den Leuten die Angst vor dem Sterben, weil ich persönlich sage mir, wieso soll ich Angst vor etwas haben, was unwillkürlich kommen wird, wo ich nichts dagegen machen kann. Ich würde mich eher in irgendeiner Art so gut, wie es geht, darauf vorbereiten, dass das kommen wird. Da finde ich auch die Atmung super. Liegen, schnaufen, flach schnaufen. Manchmal ja, ist das wie, ich kriege ja immer wieder auch Leute mit, die im Sterbeprozess sind und sehen, was im Körper passiert, im Speziellen auch mit der Atmung oder wenn Leute dann in der Sterbephase sind und unruhig sind oder eben unter sehr starken Schmerzen leiden und Opiat kriegen, einfach damit Atmung sich auch, damit keine Atemnot ist und ich so sehe, wie die Leute anfangen flach atmen, das tue ich manchmal wie so auch bewusst praktizieren. Weil ich finde es ja ein wahnsinnig spannender Prozess und ich finde es so schade, dass das immer noch so ein Tabuthema bei uns ist und auch dort möchte niemand anschauen. Also es gibt Leute, die schauen an, aber der Großteil der Menschen, mit denen ich zu tun habe, die schauen nicht gern an.
Es ist auch wieder, wie du vorhin gesagt hast, so eine Ablehnung eigentlich von etwas, wo ja da ist, wo auch dazu gehört. Da gehört zum Leben. Also es ist auch wieder so eine Art, zum einen gehört das andere dazu, in allem in der Natur. Es ist immer ein Werden und Vergehen in dem Sinn. Und es ist auch wieder so eine Ablehnung gegenüber dem, ich sage ja zum Leben oder vielleicht dann auch nicht mal ja zum Leben und nein zum Tod. Ich habe jetzt gerade auch vorher gedacht, ganz viele Menschen, die vielleicht den Tod ablehnen, lehnen vielleicht auch einen Teil vom Leben ab und sind gar nicht so lebendig unter Umständen. Weil meistens brauchst du ja so das Ganze, damit ich überhaupt kannst, so ein bisschen auf den Fluss auch einlassen.
Mhm.
Da finde ich, gerade auch wenn du sagst, Tabuthema, das Schöne an dem Kurs, den ich bei dir gemacht habe, habe ich auch gefunden, ich habe es ja vorher gerade auch gesagt, dass du so eine grosse Portion Humor eingeflochten hast in das Ganze. Du hast immer wieder auch so Comics eingeblendet mit wirklich so richtig herrlichen Situationen, um auch einfach mal lachen. Und ja, da Licht nehmen. Es muss nicht immer etwas, wo wirksam ist, schwer sein oder sich schwer anfühlen. Immer wieder auch vielleicht die Leichtigkeit einladen. Ist das auch ein Teil von dem MBSR, wo es vielleicht ein bisschen unterscheidet von anderen eben, Systemen, wo ich dann manchmal so finde, dort ist dann vielfach auch manchmal so ein bisschen richtig oder falsch machen ein Thema, wenn es dann zu eng wird. Aber da, wo du jetzt mir über MBSR weitergehst, habe ich so das Gefühl gehabt, oh, es geht so auf. Es geht nicht zu, sondern es macht so den Raum mehr auf.
Ja, gell, beim MBSR oder Achtsamkeit, ein ganz wichtiger Aspekt ist ja das Werten. Dass wir eigentlich permanent am Werten sind, am Beurteilen, am Verurteilen in gut und bös, in groß und klein. Eben, also genau, unser Geist macht eigentlich nichts anderes oder unser Verstand als zu bewerten. Und ich glaube, es geht nicht unbedingt darum, nicht mehr zu bewerten, aber es geht darum, sich einfach mal dieser Wertung bewusst zu werden. Mhm. Und dass Stress entsteht durchs Werten.
Mhm.
Indem ich meine Wertung in eine Situation, der eine findet das Sterben ganz schlimm, ein anderer freut sich drauf. Es geht aber ums Sterben. Der eine findet das T-Shirt schön, der andere nicht. Aber das T-Shirt ist einfach das T-Shirt. Also es fängt erst an, wenn wir unsere Wertung reingehen. Mhm. Und wenn man sich dessen so bewusst ist, dann kann es auch leicht werden, weil ich bin mir bewusst, hey, das ist nur meine Wertung. Das muss erst mal noch gar nichts mit der Realität zu tun haben. Und ja, eben vielleicht auch nochmal Medi oder Mediation, da geht es ja auch darum, einfach die andere Sichtweise. Oder? Mm. Ich habe schon ganz früh einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn gehabt. Ich habe immer Partei ergriffen für die, die benachteiligt waren, auch wenn die vielleicht im Unrecht waren. Aber ich versuche mich immer sofort in jemand anderes hineinzuversetzen, auch wenn es irgendwie schwierig ist. Also es klingt mir im privaten Umfeld nicht immer so. Also da würde ich auch alles sein. da bin ich auch, also habe ich auch Konflikt und kann laut werden und alles, was nicht mehr viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Da bin ich einfach auch der Mensch, den ich nicht so lässig finde. Aber ich versuche einfach immer, ich sehe immer, es gibt einfach immer zwei Seiten, immer. Und wenn ich den einen höre, kann ich es nachvollziehen, die andere Seite kann ich auch nachvollziehen. Und ja, da versuche ich irgendwie Verbindungen zu schaffen.
Verbindung, gutes Stichwort.
Gell, so sind wir schon ist da immer ein gutes Stichwort.
Das zieht sich durch und ist einfach auch so ein bisschen da. Ja, du hast vorher zu mir gesagt, eins von deinen, ja, vielleicht ist es auch eine Lebensaufgabe, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, ist so die Verbindungen zu schaffen oder Verbindung zu schaffen. Und gar nicht sehr in Resonanz damit. Das ist immer etwas, wenn ich habe immer wieder so Phasen oder Situationen im Leben, wo ich so das Gefühl habe, für was bin ich eigentlich da? Und ich komme eigentlich seit Jahren Antwort über, aber sie ist mir nicht immer so bequem, weil es nicht so klar ist, mach da und das, sondern es ist immer so, du bist das Verbindende oder die Verbindung ist da, wo vielleicht deine Aufgabe ist. Da haben wir vielleicht das ein bisschen gemeinsam. Was bedeutet Verbindung für dich? Oder wie fühlst du die Verbindung oder die Verbundenheit vielleicht auch?
Mm-hmm. Eben, ich fühle mich einfach irgendwie mit der Welt verbunden. Mm. Ich denke nicht so im Kleinen. Ich weiß auch nicht, diese Fähigkeit oder was ist das, einfach so ein bisschen im Großen zu denken. Und ich habe das Gefühl, ich spüre ganz fest, dass wir Menschen einfach alle miteinander verbunden sind und dass es ein purer Zufall wahrscheinlich ist, dass wir jetzt die Eizelle von unserer Mutter und der Sperma von unserem Vater aufeinander getroffen ist und wir jetzt da in der Schweiz sind und ein wahnsinniges Glück haben, dort zu sitzen, so einen Podcast aufnehmen und dass es einem grossen Teil von den Leuten einfach nicht so gut geht. Und das ist so eine, eben da fängt mein, geht mein Herz auf einfach. Ich würde einfach gern mehr Frieden und auch mehr das Bewusstsein, dass das ein Zufall, also vielleicht ist es auch nicht ein Zufall, aber dass das niemals bewusst aussuchen kann. Vielleicht ist es das, wohin er geboren wird. Also das kann, glaube ich, niemals bewusst aussuchen. Und von dem her, finde ich, bin ich einfach mit der ganz, fühle ich mich mit den Menschen verbunden und im Speziellen mit denen, die einfach nicht so viel Glück haben im Leben wie ich. Ich kann, empfinde mich als ein wahnsinniger Glückspilz. Ich kann eben schon leid, dass ich in einem Gebiet geboren bin, wo es genug Essen, genug Ressourcen hat, eben beim Reisen, wenn man immer wieder in Gebiet reist, wo sie erst mal eine halbe Stunde laufen müssen zum Wasser haben, wo es nicht selbstverständlich ist, einen Lichtschalter anzudrucken, sondern vielleicht noch mit Kerzenlicht etc. Also einfach alles, was wir haben, nicht mit so einer Selbstverständlichkeit zu nehmen, so die Bewusstheit haben, das ist nichts, ist selbstverständlich. Und eben so das Verbinden mit, wir sind alle aus dem gleichen Sternenstaub. Und ja, ich würde mir eben mehr Verbindung untereinander, eben immer mal wieder die Schuhe von meinem Gegenüber anziehen. Nicht so fest verurteilen. Ich gebe auch jedem. Ich bin alle Leute, die mich um Geld anfragen oder so. Also ich sage ganz selten mal nein, weil ich einfach, auch wenn ich selber nicht so viel habe, mir ist bewusst, ich habe immer noch so viel mehr als viele andere. Und auch wenn jemand mich vielleicht abhöbelt, weil er auf Drogen oder betrunken oder so ist, dann finde ich immer, da steckt eine Geschichte dahinter. Die hätte er sich auch nicht selber ausgesucht. Und so dieses tiefe Verständnis dafür, das ist, ja, das, irgendwie habe ich das in mir.
Und ist vielleicht auch wieder, mit welchem Bewusstsein gibt man in dem Moment oder nimmt man die Situation wahr, vielleicht auch, wenn etwas passiert, wo schwierig ist oder wo man vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen kann, so dass ein Mensch so reagiert. Aber dann, wie du gesagt hast, auch so ein bisschen wieder auch eine Achtsamkeitspraxis, oder so in die Verbindung und nicht unbedingt in die Trennung hineinzugehen. Wie geht es dir jetzt gerade bei dieser ganzen Verbundenheit mit Abgrenzung? Oder ist für dich Abgrenzung ein Thema, wo es braucht oder wo wichtig ist? Oder machst du das auf eine andere Art und Weise?
Also ich finde, Thema Abgrenzung ist auf jeden Fall ein Thema, gerade wenn man, ich habe nur mehr Helferberuf, ich mache noch zwei, drei andere Sachen auch. Es geht immer ums Helfen und ich glaube, es ist wichtig. Und ich kann es nicht immer gleich gut, weil eigentlich würde ich gerne die Welt retten, wenn ich könnte. Ich habe wahnsinnig viel Energie zur Verfügung, aber merke schon auch, dass ich irgendwann an einen Punkt komme. Und ich kann schon besser Ja wie Nein sagen, aber kann das auch gelernt und lernen müssen, mich abzugrenzen.
Und im Sinne dann einfach, dass es dir gut geht, also dass du überhaupt kannst die Ressourcen geben, wo du so viel gibst, dass du dann eine Grenze ziehst, wenn du merkst, hey, meine Energieressourcen langen jetzt nicht mehr, ich muss schauen, dass ich für mich zuerst wieder in die Mitte komme.
Genau.
Von dem her.
Ja.
Ich glaube, dann bleibt mir für den Moment gerade nur noch zu fragen, wo stehst du gerade? Ich weiss, wir haben zuerst mal noch abgemacht, dass wir uns vielleicht an einem anderen Ort treffen. Das ist, glaube ich, gerade auch vieles so ein bisschen in Veränderung oder hat sich wieder verändert. Wo gehen die Wurzeln bei dir gerade noch so hin? Wo stehst du? Was willst du? Was ist gerade ein Herzensprojekt von dir oder was ist gerade noch so dran?
Ja, also ein Herzensprojekt, eben, das ist gescheitert, wo ich 3 Jahre mich mit einem Freund darauf vorbereitet habe. Wir haben wollen einen Raum, der noch im Rohbau war, im Neubau, in einem grossen Areal, im Kochareal in Zürich, hatten wir einen Raum gehabt, den haben wir schon vor 3 Jahren zugesprochen gekriegt und haben jetzt 3 Jahre unsere ganze Energie eigentlich darauf hingewendet. Und kurz vor Vertragsunterschrift jetzt ist das Projekt platzt, weil mein Kollege kalte Füße gekriegt hat. Und das hat mich recht mitgenommen, aber auf eine ganz gute Art eigentlich, weil ich habe mal wieder gewusst, was ist Stress, wie fühlt sich's an. Bin mal wieder so auf alle Ebenen durcheinander geschüttelt worden und eben da hat mir die Achtsamkeit auch geholfen. Ich konnte sofort annehmen, okay, es ist, wie es ist und jetzt muss ich schauen, wie gehe ich weiter. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, weil das wäre jetzt nochmal so ein Projekt gewesen für die nächsten 5 Jahre und ich hätte das auch lässig gefunden, aber ich kann schon, mache schon recht viel sonst und im Moment finde ich es eben gerade gut, dass mir jetzt wieder alle Türen offen stehen. Und von dem her finde ich jetzt, ich nehme das jetzt vor zu. Ich hätte schon wieder jenes die Projekt, aber merke, nein, jetzt machst du mal langsam, weil ich bin jetzt auch, bin über 60, also jetzt bei mir steht auch die Pensionierung auch langsam mal ein Thema. Ich habe mir dann auch schon Gedanken gemacht, hey, eben jetzt bin ich wieder total frei. Ich habe zwar noch eine minderjährige Tochter, die muss jetzt erstmal noch, es geht jetzt ungefähr noch 3 Jahre, bis ich dann noch volljährig ist. Aber dann steht mir eigentlich die ganze Welt wieder offen. Und ich habe jetzt Zeit, mir wirklich noch mal genau zu überlegen, wo gehen meine Wurzeln hin und was möchte ich mit dem Rest von meinem Leben noch anfangen. Und finde es eigentlich total spannend. Ich habe eine Haufen Ideen, aber ich merke, ich muss auch da manchmal sagen, okay, danke und auch wieder tschüss, weil jetzt möchte ich erstmal wieder ein bisschen sein und so ganz bewusst jetzt nochmal entscheiden, in welche Richtung dass das gehen wird.
Spannend, wie denn das Leben so spielt. Eben, man bereitet sich so lange auf etwas vor, es ist eigentlich so das Ziel und man hat das Gefühl, das ist der Weg. Dann kommt das nicht zustande oder es passiert irgendetwas. Wie lange ist das etwa gegangen von dem Moment, wo das abgesagt worden ist, bis du hast können sagen, okay, ich nehme das jetzt an. Also wie viel Widerstand war da noch im ersten Moment? Hast du da auch dank deiner Praxis Achtsamkeit können relativ schnell wieder den umswitchen, wie du jetzt gesagt hast?
Es ist erstaunlich. Ich habe manchmal über mich selber gestanden. Ich habe recht schnell, also es hat mich auf jeden Fall auf alle Ebenen körperlich, geistig durcheinander geschüttelt. Aber ich kann relativ schnell, ich kann einfach müssen schauen, würde ich das Projekt allein machen? Nein, das geht nicht, weil das finanziell, eben wenn ich vielleicht 40 oder 50 wäre, wäre das auch etwas, aber nochmal so viel Geld in die Hand nehmen, allein, auf keinen Fall. Dann aufmachen, mache ich mich auf für etwas anderes, da wäre ich grundsätzlich noch hart gewesen, aber da hätte ich dann, glaube ich, jemanden gebraucht, der mich pusht und es ist um 2 Wochen gegangen, weil wir hätten den Vertrag, also die hätten das vielleicht schon nochmal um 2 Wochen verlängert, aber ich hätte mich schon relativ schnell müssen entscheiden und da habe ich gemerkt, so flexibel bin ich nicht, weil das ist doch ein Projekt, wo sich dann eben über ein paar Jahre hinzieht und hey, es ist dann wirklich sehr schnell gegangen. Also ich würde sagen, akzeptiert sofort, es ist jetzt so. Auch kein Groll und gar nichts gegen den Freund von mir. Da habe ich also auch gestaunt. Ich habe nicht einmal gedacht, also. Genau, also ja, die Akzeptanz, das ist etwas, ich kann schnell, wenn ich etwas nicht ändern kann, komme ich in die Akzeptanz und dann tue ich mich da kurz resetten und schaue nach vorne. Und ich würde sagen, es ist 2-3 Wochen gegangen.
Krass.
Ja.
Ja, weil da ist schon ja der, oder wenn man sich dann ganz lang in solche Themen hineinsuhlt, da finde ich so etwas vom ungesündesten Glaub, so eine Angewohnheit zu haben, wo man dann, wie du sagst, Groll und vielleicht dann auch, oh, jetzt wieder mir passiert. Das ist ja auch so etwas, wo man dann anfängt, ja immer, das ist jetzt wieder typisch, jetzt kommt da irgendwie etwas dazwischen, wieso passiert das mir jetzt? Und es ist so interessant, wenn man dann zurückschaut im Nachhinein, gerade bei dir ist jetzt noch nicht so viel Zeit vergangen, aber manchmal auch, wenn man auf Sachen Jahre zurückschaut, dann hat schon immer alles auch seinen Grund, wo so nicht zustande kommt. Und man weiß es manchmal dann halt noch nicht, aber es ist auch wieder, wie am Anfang vom Gespräch da gesagt hast, das Vertrauen zu haben, so dem Lebensfluss auch immer wieder das Vertrauen zu schenken und vielleicht auch noch nicht zu wissen, was es führt, aber zu wissen, doch, es ist, das Leben ist immer für mich, finde ich so einen schönen Satz. Also schlussendlich eben nicht wieder in Widerstand gehen, sondern so es annehmen. Und jetzt ist nochmal so ein riesen Raum aufgegangen. Also jetzt, wo du da erzählt hast, habe ich auch so das Gefühl gehabt, wow, da ist jetzt einfach ganz viel Platz da für was auch immer.
Genau, genau. Und Ideen sind da, aber ich finde, ich bin immer am Tun, eben auch weil ich so viele Ideen habe. Und jetzt genieße ich es einfach mal auch. Also ich bin immer noch viel am Tun, aber auch einfach jetzt das Projekt weg. Und da habe ich jetzt einfach Zeit auch wirklich zum Sein. Und ja, einfach, einfach sein und schauen, was das Leben noch für mich hat. Und ich bin total happy mit dem, was ich habe. Also ich brauche eigentlich gar keine neuen Projekte, aber eben, ich habe so viel ja, Ideen und mal schauen, vielleicht verlaufen sie im Nichts, vielleicht ergibt sich irgendetwas daraus und ich weiss, das Richtige wird mir dann zum richtigen Ort begegnen und vielleicht auch nicht und dann ist auch gut, weil ich bin, wie gesagt, ich bin sehr happy mit meinem Leben.
Sehr schön. Ich bin gespannt.
Ja.
Und ja, wünsche dir für alles in dem auch neuen Lebensabschnitt alles Gute, ganz viel Sein auch oder für dich einfach irgendwie Räume, wo ja nicht immer so ein kleines Projekt nach außen sein kann, ja dann auch wieder mal einfach für einen selber etwas sein, wo sich dann wieder öffnen darf. Danke vielmals für das sehr, sehr spannende Gespräch, wo ich mir jetzt auch wieder ganz viele Sachen mitnehmen für meinen Alltag.
Danke schön. Dir vielmals für die Einladung nochmal und für deine, ja, dass ich da Gelegenheit hatte,
sehr gerne.
Etwas über Achtsamkeit zu erzählen.
Danke dir. Alles Gute.
Ja, danke gleichfalls.
Danke vielmals fürs Zuhören und schön bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast mitnehmen können, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto «Zusammen wurzeln und wachsen». Bis bald!